Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Um 11 Uhr, guten Morgen, hier ist Radio FreeFM mit dem Lokaltermin, Ausgabe Nummer 32. Mein Name ist Michael Trost und was haben wir heute? Wir haben zwei Themen. 6 Minuten 15 habe ich mitgebracht, einen Original-Tonmitschnitt vom Tag des Flüchtlings auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz am vergangenen, jetzt am Freitag. Ich habe Interviews geführt mit Gästen sowie mit Elena Flügel vom Verein Menschlichkeit, die wir ja auch schon diverse Male im Lokaltermin hatten. Und sie war eben eine der Mitveranstalter. Und da habe ich, wie gesagt, ein bisschen auch was aufgenommen. Anschließend sprechen wir über Ulms größte Baustelle, die wir aktuell haben, und das ist eben die Linie 2. Die Linie 2 soll ja am 8. Dezember zum Fahrplanwechsel fertig sein, beziehungsweise am 9., glaube ich, tritt der Fahrplan in Kraft, und am 8. muss also das Bauprojekt fertig sein. Wir haben also gerade noch November, Oktober und ein paar Tage im Dezember, und dann sollte die Linie 2 auch fahren. Ich spreche darüber mit meinen Studiogästen, mit Ralf Gummersbach und Thorsten Fisch. Zunächst hören wir aber erstmal rein, was ich aufgezeichnet habe am vergangenen Freitag.
Okay, gut, dann läuft's.
Ja, dann gehen wir da hinten, das ist so laut.
Ja, gehen wir vielleicht ein bisschen da rüber an den Rand, dann können wir da ein bisschen was machen. Geh mal, ja, passt. Ja, passiert. Wir sind hier auf dem
Straßenfest.
Ja, beim Straßenfest, genau. Wie ist so dein Eindruck? Ich glaube, es sind heute sehr, sehr viele Leute da, mehr als erwartet, oder wie? Ja. Wie ist so dein Eindruck, was so, ja, deine Gefühlslage gerade dazu? Also, ich habe keinen Eindruck, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute heute da.
Es ist total wahnsinnig.
Ja.
Leute, viel. Und es gibt 100 verschiedene Essen. So viele Leute, und wir machen Spaß, und es ist cool.
Ja, also auf jeden Fall Erwartung übertroffen, kann man vielleicht sagen.
Ja, genau.
Das Wetter ist auch perfekt.
Das Wetter ist total perfekt. Nicht so warm, nicht so kalt. Also einfach perfektes Wetter.
Mhm. Wie viele von Menschlichkeit sind denn heute da überhaupt dabei? Ich sehe ja sehr, sehr viele Stände. Das sind schon 30, 40 Leute auch, oder? Die heute da sind.
Ja, ich glaube 30 so.
Ja.
Ja, ungefähr.
Ja. Wie lange habt ihr da vorbereitet? Wie lange wart ihr da jetzt am Planen und am, ja, am Machen?
Also ich glaube sehr lange. Also seit, ich glaube, 2 Wochen, die planen das. Und ich hab auch etwas gekocht.
Ja.
So afghanisches Essen gebracht.
Oh ja.
Ja, Reis und Auberginen, viele Dinge, also vier verschiedene Essen.
Sehr schön. Also auf jeden Fall große Essensauswahl, alles afghanische und syrische und ja, verschiedene, glaube ich.
Das Essen schmeckt perfekt. Also nicht nur afghanisch, also es gibt Syrien, das syrische Essen, afrikanisches Essen, indisches Essen.
Oh ja. Aha.
Ja, es gibt, also die sind echt lecker.
Sehr gut. Müssen wir mal noch schauen, muss ich auch
machen. Ja, ich habe das alles probiert.
Hast du alles durchprobiert?
Alles durchprobiert.
Wow, okay. Naja, auf jeden Fall ist es wirklich ein großes Angebot hier. Und wir haben außerdem Kultur. Ich glaube, das ist afghanisch oder Tanz,
afghanische Song, und die tanzen jetzt. Ja, die Musik ist afghanisch.
Ja. Super. Ja, Basir, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass mit der Ausbildung alles gut geht. Und
vielen Dank.
Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder im Radio, würde ich sagen.
Ich bedanke mich herzlich bei den Leuten, die Petitionen unterschrieben haben, die Leute, die mich unterstützen haben. Ich bedanke mich herzlich.
Ja. Und
bei dir auch.
Gut, dann danke ich dir, und dann gucke ich mal, ob wir die Elena finden. Wir machen mit dir auch noch kurz.
Ja, Elena ist da.
Ja. Ja, vielleicht kurzes Fazit. Hier ist enorm viel los aus dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz. Heute das Festival. übertrifft eure Erwartungen wahrscheinlich, übertrifft
ja.
es?
Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen, dass es so viele Leute interessiert. Und offensichtlich sind viele im Gespräch und das war genau unser Ziel.
Ja, ganz viele verschiedene Speisen und verschiedene
Richtig.
Kulturen. Also
Richtig.
Ihr wird auch getanzt und aufgeführt.
Richtig.
Was sind jetzt alles für Nationalitäten denn heute dabei?
Aus Eritrea sind Menschen da, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Kamerun, aus Kenia, aus dem Iran, aus dem Irak, aus der Türkei. Ich glaube, das war's.
Wow, ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Wie viele Leute sind von euch, von Menschlichkeit heute dabei?
Boah, ich kann es kaum einschätzen.
Ja.
Boah, also.
Ganz viele verschiedene Stände
ganz
haben die
viele
30
verschiedene,
schätzen
ja, ja,
ja.
Also Stände haben wir 12 und Leute sind wir um einiges mehr.
Ja.
ja. Und haben halt auch viele einfach so noch eingeladen.
Sonst Interesse der Bevölkerung auf jeden Fall sehr groß.
Auf jeden Fall. Also
ja.
ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist.
Ja.
Echt Wahnsinn.
Aber positiv durchweg, ja. Keine kritischen
Nein.
Fragen
bisher,
oder keine Probleme.
Bisher kam noch gar nichts.
Sehr schön. Also nächstes Jahr gibt es eine Wiederholung dann vielleicht, oder?
Immer, ja.
Ja? Okay, ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Elena, ich will dich auch da nicht länger aufhalten. Doch irgendein Satz, der wichtig wäre, was du sagen wolltest, oder?
Schön, dass alle da waren und es gemeinsam mit uns genossen haben.
Sehr schön, ja, aber auch sehr schön. Viele Bekannte vor allem ja auch. Ja, prima.
Also.
Gut.
Leute,
ja.
ich renn mal wieder.
Genau, mach das. Jenny, magst du ein paar Worte sagen, dass du auch mal ins Radio darfst und der Matze
ja.
steht hinter dir?
Jenny,
Jenny.
Genau.
Dann halt dich.
Jenny, wie gefällt es dir hier auf dem Fest? Was sind so deine Eindrücke?
Es ist echt super hier. Meine Eindrücke sind, dass hier total viele Leute sind und dass es echt super ist, dass es so voll ist. Und dass auch die Leute das offensichtlich sehr, sehr gut annehmen und es freut mich.
Hast du auch mit ein paar Flüchtlingen sprechen können oder dich ein bisschen unterhalten? Oder?
Ja, ich habe mich jetzt schon mit ein paar unterhalten und ich kenne auch ein paar hier persönlich und ja.
Und sonst Essen ein bisschen schon ausprobiert?
Ja, die letzten
ja?
Reste, die es noch gab von dieser Suppe aus.
Ja.
Afghanistan, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, woher die ist. Aber schmeckt gut.
Ja. Matze, du hast auch schon hier die Speisen alle ausprobiert. Was schmeckt am besten?
Ja, also ich habe jetzt eben auch das Essen, was Jenny gerade hatte. Ja. Schmeckt wirklich gut, ja, kann ich sagen.
Sehr gut. Ja, ist ja doch etwas, was man üblicherweise bei uns so eher nicht kriegt. Mal was ganz anderes. Neue Speisen.
Absolut, ja.
Ja, sehr gut.
Tolles Fest hier, viele Leute, wunderbar.
Ja. Grüße, du darfst auch gerne was dazu sagen. Wie gefällt es dir?
Ja, ich finde es echt toll hier. Es macht Spaß. Ja. Ja,
hat man, glaube ich, in Ulm bisher noch nicht so was Vergleichbares, wenn ich mich da recht
erinnere. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Ne.
Ja. Sehr gut. Ja. Sonst noch irgendwas?
Nee.
Eigentlich nichts.
Essen ist lecker.
Ja. Ich denke auch. Gut.
Das sagt man, dass es gut
ist. Ah ja. Okay.
Ich sag nichts.
Nix. Ihr dürft auch gerne was noch erzählen. Nein? Bei euch gefällt's. Ja.
Ja.
So, da sind wir da. Das waren die 6 Minuten 15 O-Ton-Mitschnitt vom Straßenfest des Flüchtlings. War ein sehr schöner Event. Dann kommen wir aber auch zum Thema größte Baustellen in Ulm. Straßenbahnlinie 2. Zu Gast zum einen der Projektleiter des Projekts Linie 2, der Ralf Gummersbach. Hallo Herr Gummersbach, herzlich willkommen hier mal wieder bei Radio Free FM. Außerdem bei uns im Studio der Herr Thorsten Fisch, der Leiter der Taskforce Linie 2. Müssen wir natürlich dann auch noch nachher nachfragen, was die Taskforce der Linie 2 eigentlich ist. Hört sich auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll an. Und ich würde vorschlagen, damit die Hörer jetzt ein klein bisschen mehr über Sie wissen, wir machen eine kurze Vorstellrunde, dass Sie einfach ganz kurz was zu sich sagen. Auch wenn es der Titel Projektleiter und Taskforce verantwortlich war, schon ein bisschen schon erahnt, lässt, auch kurz wie dann Ihre Funktion im Rahmen dieses Großbauprojekts, der Rahmen Projektlinie 2 ausschaut.
Ja, ich kann mal an. Ja, mein Name ist Ralf Gummersbach. Normalerweise habe ich die Funktion des Abteilungsleiters der Infrastruktur bei der SWU Verkehr. Jetzt während der Projektlaufzeit habe ich die Gesamtprojektleitung, das heißt die Leitung neben dem Streckenbau bauen wir auch noch einen Betriebshof um und beschaffen Fahrzeuge und ja, das ist sozusagen aktuell meine Aufgabe oder Herausforderung.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Fisch. Ich bin bei der Stadt Ulm und da kommt vielleicht wird schon deutlich, wo die Unterscheidung liegt. Die Stadt Ulm ist der Besteller der Leistungen. Das heißt, wir haben die SWU beauftragt, das Projekt quasi durchzuplanen, zu bauen und auch den Betrieb der Straßenbahn dann am Ende zu übernehmen. Und meine Funktion ist die, ich bin der Projektleiter bei der Stadt und wir haben dort vor mittlerweile 4 Jahren ein Projektteam gegründet, betitelt mit dem Namen Taskforce Linie 2. Wir sind ein Team von 4 Mitarbeitern, die sich quasi im Kern irgendwie um die Abwicklung des Projektes stadtintern als auch gegenüber der SWU in Zusammenarbeit mit der SWU und allen Projektbeteiligten kümmert.
Das heißt, die sind im Prinzip, wenn man so will, der Kunde oder ja, oder derjenige, der es nachher zumindest abnehmen muss und sagt, ihr habt euer Bauprojekt ordentlich gemacht und so können wir damit in Betrieb gehen oder kann man so nicht ganz vielleicht vergleichen?
Der Kunde Auftraggeber
nicht ganz,
eigentlich.
Auftraggeber sind wir. Ja, ja, genau, Auftraggeber, Kunde nicht ganz. Genau. Kunden sind ja eigentlich die, die nachher damit fahren, wenn man das so will, ja, die, ja, das die Infrastruktur dann auch nachher nutzen.
Auftraggeber und Finanzier, ja, neben dem Bund und dem Land, aber sind wir der Hauptfinanzier.
Vielleicht für alle, die das nicht so genau wissen oder einfach auch später hier nach Ulm gekommen sind, Studenten oder Leute, die gerade erst hier irgendwo sich in Ulm niedergelassen haben, wollen wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz so die Historie, die Geschichte. Also Straßenbahn gibt es ja schon länger, aber der Gemeinderat hat 2015 pro Ausbau der Linie 2 entschieden. Vielleicht geben wir da nochmal ganz kurz so den Rahmen oder die Einführung, wie das dazu kam und welche Dimension was, wie das einfach die Menschen nochmal ein klein bisschen wissen. Wie kam es dazu, welche Dimension, welche Streckenlänge und was bedeutet das alles im Sinne von nochmal Wagen zu kaufen? Versuchen wir einfach da nochmal ein bisschen für die Hörer, die nicht so genau Bescheid wissen, es einzuordnen, würde ich vorschlagen.
Also man kann vielleicht sagen, 2015 war der eigentliche Baubeschluss, aber das Projekt läuft schon seit 2008. Das war auch etwa der Zeitraum, wo die Linie 1 verlängert wurde und die hat sich als großer Erfolg auch herausgestellt. Und dann ging es 2008 mit den ersten Ideen und Trassenfindungen eigentlich los. Gab sogar noch einen dritten Streckenast nach Neu-Ulm. Also es waren 3 Streckenäste, Kuhberg, Wissenschaftsstadt und Neu-Ulm. Und letztendlich hat sich dann der Streckenast Kuhberg und die Wissenschaftsstadt zu einer Linie zusammengefunden. Das ist jetzt die Linie 2 mit ungefähr 10 Kilometern. Dann gab es verschiedene Variantenuntersuchungen im Detail. Also die Streckenführung, wie sie jetzt ist, ist Ergebnis der Variantenuntersuchung. Es gab in verschiedenen Streckenabschnitten noch Alternativtrassen, aber letztendlich hat man sich auf die jetzige Trasse dann verständigt. Dann kamen die Genehmigungsverfahren und die Fördermittelverfahren. Und das alles hatte dann die Reife im Jahre 2005. Da lag dann die Planfeststellungsbeschluss vor, also das Baurecht für die Straßenbahn und der Finanzierungsbescheid. Und auf dieser Grundlage hat dann der Gemeinderat der Stadt Ulm im Mai 2015 den Bau beschlossen und uns sozusagen beauftragt, die Linie zu bauen.
Also die Gemeinde oder Gemeinderat ist zuständig, der muss dann noch alles irgendwie mitstimmen, muss mitbestimmen oder mitreden, muss darüber hinaus auch irgendwo das Land im Sinne auch von Unterstützung und von Fördermitteln irgendwie Zustimmung geben oder kann die Stadt für sich allein beschließen, wir bauen jetzt eine neue Straßenbahnlinie oder wie sind da die Abhängigkeiten auf der Landesebene und darüber hinaus möglicherweise?
Ja, also bei der Finanzierung redet das Land natürlich mit. Man könnte es theoretisch als Stadt auch alleine bauen, aber die Möglichkeiten der Förderung wäre natürlich ausgeschöpft, weil bei einem dreistelligen Millionenbetrag ist es natürlich auch wichtig, Fördermittel zu generieren. Da redet das Land mit. Und bei der Baugenehmigung, also Straßenbahnen werden in der Regel über ein Planfeststellungsverfahren genehmigt und das läuft bei den Regierungspräsidien in Baden-Württemberg. Also für uns zuständig war das Regierungspräsidium Tübingen. Da haben wir sozusagen einen Bauantrag gestellt, dass wir die Linie so bauen dürfen.
Und der erste Spatenstich, wie war das dann? Wann kam es da dazu? Also jetzt für den Linie 2-Anteil?
Das war im Oktober 2015. Das waren, bevor die großen Bauhauptmaßnahmen, so nennen wir es, also das, was sichtbar hier im Stadtgebiet dann überall losging, bevor das losging, waren die Vorabmaßnahmen und das waren kleinere Maßnahmen am Kuhberg vor allen Dingen, in der Wendeschleife, oben am Schulzentrum. Und dort wurde auch der Spatenstich 2015 im Oktober vollzogen.
Bis dann begonnen werden konnte, gab es ja sicherlich planerisch und auch gerade in Ihrem Bereich oder mit Ihrer Unterstützung sehr viele, so Hausaufgaben zu machen, denke ich. Da muss man ja dann sicherlich einen Projektplan machen, wer mit wie vielen Leuten, wann, wo, welche Arbeit, welche Firmen müssen extern beauftragt werden. Wie lange hatten Sie denn da Vorlaufzeit planerisch und wie viele Leute waren da involviert an der Stelle? Also ich meine, das Projekt ist ein gigantisches Projekt, das bedarf einer unheimlich korrekten und genauen Planung, das schüttelt man ja nicht mal so geschwind an einem Nachmittag aus dem Ärmel.
Also wir hatten nicht ganz ein Jahr dafür Zeit und das ist eigentlich schon sehr knapp, aber zum Zeitpunkt des Baubeschlusses waren die Förderzeitraum noch begrenzt. Wir mussten also damals bis Ende 2018 fertig werden. Deswegen war sehr viel Zeitdruck in dem Projekt und ein knappes Jahr. Also wir wussten eigentlich Anfang 2015, dass es dann vermutlich beschlossen wird. Das heißt, die Ausführungsplanung waren am Laufen und die Ausschreibung waren am Laufen und die ersten Maßnahmen haben wir 2015 begonnen und die Hauptmaßnahme dann Anfang 2016, also ungefähr ein Jahr.
Wie viele Spezialisten oder aus welchen Fakultäten vor allem auch benötigt man denn da? Ich meine, da müssen ja Leute da sein, die wirklich vom konkreten Bau was wissen, die vielleicht vom Untergrund was wissen. Ich meine, mich zu erinnern, dass irgendwie hieß, oben am im Bereich Kuhberg gab es irgendwie im Untergrund und irgendwie auch noch Schwierigkeiten, wo man irgendwas klären musste. Wie viele, welche Fakultäten sind dann beteiligt? Welches Know-how muss man haben und wie viele Leute sind denn da insgesamt so einer Megaplanung dann da erforderlich und eingebunden?
Also die Zahl ist tatsächlich sehr schwer zu fassen, weil es gibt, sage ich mal, Beteiligte, die sind nur einen Moment drin, also zum Beispiel der Kampfmittelräumdienst des Landes Baden-Württembergs, die fragt man ab. Baubegleitend ist dann aber wieder ein Kampfmittelbeseitigungsdienst da. Das ist zum Beispiel eine der Dinge, die man eigentlich machen muss, bevor man baut. Dann gibt es natürlich Baugrundfachexperten. Es gibt aber auch Spezialisten für die Thema elektromagnetische Felder. Es gibt Fachleute für Fahrleitung. Da kommen sicherlich einige Dutzende Fachleute zusammen bei so einer Maßnahme. Zumal wir die Maßnahme ja auch geteilt haben in Teilprojekte. Es gibt den Betriebshof, da gibt es eine ganze Reihe Fachleute, dann gibt es den Kuhberg, die Wissenschaftsstadt und letztendlich die Kienesbergbrücke ist auch nochmal ein Teilprojekt im Projekt. Und der Bahnhof, der ja auch noch umgebaut wird, ist auch wieder ein Teilprojekt. Und teilweise sind verschiedene Fachleute dort tätig. Also in Summe, denke ich mal, werden es vielleicht 200-300 Leute sein.
200-300 Leute, schon mächtig viel. Mhm. Und das nicht nur aus dem Umkreis SEU, sondern auch aus dem städtischen Bereich. Ne? Also Sie sagten, habe ich vor, 6 Leute oder so aus Ihrem direkten Umfeld?
Wir sind direkt zu viert, aber das ist natürlich nur das Kernteam, das Projektteam. Es hat sich gezeigt in der ganzen Vorplanungsphase, da hat die SWU einen intensiven Austausch mit allen Fachabteilungen der Stadt. Das sind ja auch zahlreiche, angefangen bei der Stadtplanung bis über das Grünflächenamt, die Liegenschaften, die involviert sind, die Verkehrsplanung, die Verkehrsinfrastruktur und noch zahlreiche weitere. Vor allen Dingen natürlich jetzt vielleicht auch noch wichtig zu nennen, die Entsorgungsbetriebe als Eigenbetrieb. Und mit denen wurden detaillierte Gespräche geführt, aber es hat sich gezeigt, dass das doch, sagen wir mal, ein sehr, sehr großer Aufwand ist, wenn man solche großen Planungsrunden hat. Und aufgrund dessen wurden die Arbeiten konzentriert. Wir sind quasi als Taskforce die Schnittstelle direkt zur SWU, der Ansprechpartner. Und wir klären dann hausintern, welche Beteiligten irgendwie anzuhören sind und wie wir mit den Einwendungen oder Hinweisen umgehen. Das beschleunigt das ganze Vorhaben und macht es auch für die SWU ein Stück weit einfacher, weil sie halt nicht mit zahlreichen Fachstellen konfrontiert wird und dort auch abwägen muss. Das zum einen und zum anderen ist auch so, auch jetzt baubegleitend, dann haben wir natürlich sehr, sehr viele, auch unterschiedlichste Akteure, die mal ganz intensiv dabei sind, wie jetzt unsere Leute insbesondere von der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrstechnik, also alles, was die Verkehrsführung betrifft, die Ampelschaltung und sowas, da sind die Kollegen sehr, sehr stark involviert und auch unsere Verkehrsbehörde, die das Ganze auch genehmigen muss.
Ja, ich denke auch vor allem natürlich die Fragestellung mit der Verkehrsführung, da muss wahrscheinlich auch sogar Polizei oder ich weiß nicht, oder irgendwie Stadt auf jeden Fall irgendwie auch mit überlegen, wie kann man denn, wenn jetzt eben hohes Verkehrsaufkommen ist und natürlich jetzt auch gerade Baustellen stehen, sicherstellen, dass nicht in der Stadt totale Verkehrschaos ausbricht, also auch Spezialisten aus dem planerischen Umfeld nehme ich mal an und auch wahrscheinlich darüber hinaus, nehmen an, die Polizei in Ordnung, die sicherstellen müssen, dass da nicht an der Stelle einfach Schwierigkeiten entstehen, also als Nebeneffekt der Baustelle, also ziemlich viel Beteiligte.
Ja, auch da haben wir bevor die Ausschreibung losging, also die Ausschreibung der Bauleistung, haben wir auch intensiv mit einem externen Fachbüro zusammengearbeitet. Verkehrsgutachter, der quasi hier für Ulm die Verkehrsmodelle schon seit Jahren erstellt. Und wir haben ihm den Auftrag, oder die SWU hat ihm den Auftrag gegeben, zu simulieren, wie sich denn die Bauphasen, also die Verkehrsführung während der verschiedensten Bauphasen, die zu dem Zeitpunkt geplant waren, wie die sich auswirken auf die Verkehrsführung, auf das Verkehrsmodell. Und das haben wir versucht abzuschätzen und auf der Grundlage wurden dann die Bauphasen nochmal teilweise verfeinert oder nochmal umgestellt. Das war die Theorie. In der Praxis muss man dann sagen, da gibt es dann doch die eine oder andere Abweichung, weil man den Baufortschritt so im Detail auch nicht planen kann, weil immer mal wieder was Unvorhergesehenes kommt. Aber im Grundsatz waren wir beruhigt. Irgendwie während dieser Simulation hat sich herausgestellt, wo quasi die Knackpunkte liegen und wie wir die lösen können, ohne dass es zu dem totalen Kollaps kommt.
Das also haben wir. Auf jeden Fall TV-technisch haben Sie da auch tolle Möglichkeiten heute, weil Sie sagen, man kann das sogar simulieren, wie sich dann Verkehrsaufkommen oder Verkehrslage entwickelt. Also es ist nicht nur eine Papierplanung, wo man irgendwo dann hoffen muss, dass es funktioniert, sondern man kann es tatsächlich auch ein bisschen simulieren. Und ich nehme an, Sie haben dann auch, Sie sagten, Sie hatten externe Beratung auch, also vielleicht auch aus Referenz aus anderen Städten, wo man wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht hat, das weiß ich, in anderen Städten, wo man U-Bahn, S-Bahn oder irgendwas gebaut hat, zieht man sowas dann auch zu Rate, oder?
Das ist eigentlich weniger, weil die Verkehrsverhältnisse vor Ort sind immer ganz anders und sehr individuell. Ja. Also das hängt wirklich davon ab. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass üblicherweise in den meisten Städten ist die Hauptverkehrsspitze tatsächlich die Morgenspitze, also morgens im Berufs- und Schulverkehr. Hier in Ulm ist es eigentlich im Individualverkehr die Nachmittagsspitze, also zwischen 16 und grob 18 Uhr, wo das größte Verkehrsaufkommen ist im Individualverkehr. Und auf diese Zeiten mussten wir natürlich explizit Rücksicht nehmen.
Die Knackpunktstellen, wo es dann irgendwo möglicherweise staukt, über Schwierigkeiten, sind wahrscheinlich so jetzt im Innenstadtbereich, vor allem Richtung Bahnhof hin, vermute ich mal, oder? Also so meinem Eindruck nach, die Stelle so Zinglerbrücke, einwärts, Bahnhof und dann Richtung Neutorstraße, das ist wahrscheinlich so der Knackpunkt, oder? So ein Hauptproblembereich.
Und dann noch der Bereich ums Inger Tor, also Richtung Wagnerstraße, Bayerstraße. Die sind auf jeden Fall problematisch, haben sich auch schon in der Simulation als problematisch herausgestellt. Aber letztendlich haben wir es, sagen wir mal, durch Veränderungen der Anzahl Fahrstreifen soweit optimiert, dass es einmal im Normalbetrieb schon noch gut läuft. Also es ist einfach so, wenn man baut, ist eine Einschränkung da, sonst hat man keine Flächen zum Bauen. Aber wir haben, sagen wir mal, das, was aus der Modellierung rauskam, soweit optimiert, dass es erträglich war. Bis auf einzelne Fälle, sage ich mal, wo wir dann aber auch sofort nachgesteuert haben, wie jetzt gerade vergangene Woche. Da gab es ja dann auch, sagen wir mal, ein bisschen Chaos und dann direkt am nächsten Tag haben wir aber auch schon wieder angepasst, um das wieder zu entlasten.
Ja, den Zeitplan, den Sie dann entwickelt haben, der hat dann quasi den Zeitraum von Anfang der Bautätigkeiten bis jetzt eben zum 8. oder 9. Dezember umfasst. Ja. Also Sie haben das wirklich detailliert dann ausgetüftelt, dass Sie wirklich genau wissen, Teilprojekt so und so muss fertig sein bis, was weiß ich, Juni, Neutorbrücke oder sowas oder dann Bahnhofsbereich bis, was weiß ich, so und so. Also Sie haben das ja wirklich dann bis auf die konkrete Teilebene oder wie man das nennen will, dann eigentlich geplant. Ne? Also da ist nichts nach dem Motto, wir gucken mal, wir werden schon. Nein, also das ist
aber
wirklich
ganz. Aber es ist tatsächlich so, wie bei allen Zeitplänen, die müssen fortgeschrieben werden. Also wir hatten ja, sagen wir mal, noch ein Kanalthema am Kuhberg, wir hatten in der Wissenschaftsstadt mit dem Medienkanalthemen und das hat natürlich die ursprünglichen Terminpläne über den Haufen geworfen. Also Ähnliches hat man auch in der Kielisbergbrücke. Also es gibt immer mal wieder Vorkommnisse, die den vorhandenen Terminplan über den Haufen werfen und dann müssen sie eben neu fortgeschrieben oder neu aufgesetzt werden oder angepasst werden oder man tauscht gewisse Teile, sagt, dann bauen wir jetzt erstmal woanders. Aber eine Grundplanung gab es eigentlich von Anfang an, wann man was bauen will. Und das klappt an vielen Stellen gut, aber manchmal eben auch nicht.
Ist auch immer ein bisschen Puffer wahrscheinlich drin. Das heißt, wenn mal irgendwo was eine Woche nicht vorangeht oder jetzt was weiß ich, irgendwo Zulieferteile fehlen, was weiß ich, die Schienen nicht kommen oder irgendeine Baustelle nicht bearbeitet werden kann, was weiß ich, wegen Wasser irgendwie oder Wintereinbruch. Also ein bisschen Puffer ist das wahrscheinlich schon auch dann drin, oder?
Da hätten wir gern mehr gehabt, aber eben vor dem, also wir hatten anfangs etwas Puffer, mittlerweile sind sie nahezu aufgebraucht. Aber wir hatten halt immer dieses Ziel, wir müssen bis Ende 18 fertig werden, um eben die Maßnahmen abrechnen zu können. Mhm. Mittlerweile kann man aber sagen, das Förderprogramm wurde verlängert, aber das war damals eben noch nicht beschlossen. Es war beabsichtigt, aber nicht beschlossen.
Und Ihr fixes Ende ist definitiv dann zur Fahrplanumstellung, die am 9. in Kraft tritt. Das heißt, Sie müssen bis 8. Dezember auch fix fertig sein und notfalls mit Sonntagsarbeit oder mit Mehrarbeit.
Also gerade solche Sachen, dann Verkehrsumstellung, wenn dann wieder ein Abschnitt geändert wird, das geht natürlich am besten in der verkehrsschwächsten Zeit, also sprich am Sonntag. Und es gibt auch andere, also wir haben teilweise verschiedene Gewerke in einem Baufeld, die versuchen sich auch zeitlich aus dem Weg zu gehen. Also wir hatten zum Beispiel die Fahrleitungsarbeiten in der Nacht, da war tagsüber die Gleisbaufirma drin und nachts eben die Fahrleitungsfirma, die oben um drüber dann gebaut hat. Das kommt schon immer mal wieder vor. Es gibt viele Gewerke, die jetzt zumindest im Zweischichtbetrieb arbeiten, um eben fertig zu werden. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn wir im Dezember fahren und davon gehen wir im Moment fest aus, wird die Maßnahme noch nicht ganz beendet sein. Also wir werden auch noch bis circa Mitte nächsten Jahres Tätigkeiten entlang der Strecke haben.
Das heißt, die Linie wird dann in Betrieb gehen, aber es wird immer noch vielleicht die eine oder andere Haltestelle geben, die noch nicht ganz fertig ist oder in irgendeiner Form halt noch was rumstehen, was noch irgendwie, ja, noch nicht nach, wie soll man sagen, nach Fertigstellung ganz ausschaut. Irgendwie.
Ja, wir haben vor allem in den Randbereichen, wir haben das Thema Bepflanzung noch, wir haben Mitte nächsten Jahres oder sogar eher im dritten Quartal 19, dass wir dann das Rasengleis noch eindecken wollen. Das wird Anfang aus technischen Gründen noch nicht eingedeckt. Ja, und wir werden sicherlich auch noch den ein oder anderen Mangel beheben müssen, weil wenn gebaut wird, entstehen Mängel und die werden wir dann bis Dezember feststellen müssen und die müssen natürlich von den Firmen dann auch noch beseitigt werden.
Wie viele beauftragte Firmen sind denn da eigentlich da dabei? Also nur ungefähr, dass man mal ein bisschen eine Vorstellung hat, sind das 10, 20 Firmen oder ist das eine Baufirma, die das alles richtet und macht oder wie ist das?
In der Wissenschaftsstadt arbeiten jeweils sogenannte Argen-Arbeitsgemeinschaft mit vier Hauptfirmen. Kuhberg ist es im Wesentlichen eine Firma, aber die haben auch alle nochmal weitere Nachunternehmer und holen sich dann auch noch immer mal wieder Kolonnen von anderen Firmen. Also es geht auf jeden Fall über die 20 hinaus. Das ist ähnlich schwer zu fassen wie die Anzahl der Mitarbeiter. Das sind sicherlich auch mehrere Dutzend Firmen, die insgesamt, da gibt es Fachfirmen für Kabelzug, dann gibt es Fachfirmen für Lichtsignaltechnik, also Ampeln, Fachfirmen für Fahrleitung, Fachfirmen für Bahnstromversorgung. Das sind schon einige Dutzend Firmen auf der Baustelle unterwegs.
Und sicherlich eben manche zu bestimmten Arbeitsabschnitten, bestimmten Zeiten oder bestimmten Projekten, also nicht jeder überall. Das heißt, die Leute haben eben ihren konkreten Auftrag und die sind an der Stelle tätig, aber nicht, dass die dann überall an der Stelle dann umherschwirren oder irgendwie vielleicht gar nichts mit dem einen oder anderen Projekt oder Teilprojekt zu tun haben. Also das sind im Prinzip einfach streng gesplittete Teilaufgaben, die bearbeitet werden nach Zeit und nach Aufgabe und mit verschiedenen Firmen.
Wobei also schon vielleicht anzumerken ist, dass unsere Aufgabe ist jetzt nicht, irgendwie diese Firmen zu koordinieren. Also da gibt es dann nochmal Externe. Es gibt einen Projektsteuerer, der das Ganze quasi auch die Ausschreibungen begleitet hat und die Terminpläne dafür gemacht hat und dafür Sorge getragen hat, dass irgendwie diese Zeitpläne eingehalten werden. Und dann gibt es die sogenannten Bauoberleitungen und Bauüberwachungen. Und die Aufgabe der Bauoberleitungen, das sind zwei für die beiden Streckenäste, jeweils eine, ist diese ganzen Einzelmaßnahmen und Gewerke zu koordinieren, so dass sie im Bauablauf quasi so kommen, dass sie sich nicht gegenseitig behindern und jedes Gewerk dann auch letzten Endes dann vor Ort auch vollzogen werden und ausgeführt werden kann.
Ja, schön. Ich denke, es ist mal Zeit für eine Musik. Ich habe einen kurzen Titel ausgesucht von Jam & Spoon. Der Titel You Got To Get In ist ein Jam & Spoon. Radio Free FM mit dem Thema Linie 2. Und meine Studiogäste sind zum einen der Projektleiter der Linie 2, der Ralf Gummersbach, und zum anderen von der Stadt Ulm der Taskforce der Linie 2, der Herr Thorsten Fisch. Ja, wir haben schon ein klein bisschen jetzt gelernt. Wir haben schon ein klein bisschen über das Projekt und den Umfang, die ganzen beteiligten Firmen, alles, was so dahinter steckt, eigentlich die logistische Komponente gesprochen. Was der, sag mal, nachher Benutzer oder der Straßenbahnfahrer vielleicht weniger so mitbekommen, das ist das Thema des Projekt Bauhof, was Sie auch angesprochen haben. Der Bauhof musste vergrößert werden, weil einfach nochmal, glaube ich, 10 oder 9 zusätzliche Wagen, Straßenbahnwägelchen beschafft werden mussten.
Genau, also in Summe sind es sogar 12 Fahrzeuge, die wir beschafft haben. 12. Ja, im Moment haben wir 10 und 12 werden jetzt beschafft. Das siebte Fahrzeug wurde mittlerweile auch geliefert. Bis zur Inbetriebnahme werden dann auch alle 12 Fahrzeuge da sein. Und die jetzigen Abstellen oder die vorherigen Abstellmöglichkeiten und Wartungsmöglichkeiten haben eben nicht ausgereicht. Also es wurde der Wartungsbereich vergrößert, es wurde eine Halle gebaut für die neuen Straßenbahnen und auch noch einige weitere Optimierungen, die sich in der Vergangenheit als nicht gut herausgestellt haben. So zum Beispiel die Waschstraße, die war noch auf die alte Fahrzeuglänge der historischen Fahrzeuge gebaut worden und die neuen Fahrzeuge, selbst der Combino, haben schon eine Länge von 30 Metern. Das heißt, man musste sie vorher mal drehen, um sie ganz zu waschen und die wurde auch noch gleich mit verlängert in diesem Zug.
Das heißt, man hat im Prinzip etwas, was schon lange überfällig war, bezüglich einfach der neuen Wagen dann angepasst. Das heißt, dann sind es insgesamt, wie viele Combino und Avenio sind es dann insgesamt?
10 Combino und 12 Avenio. wenig. Also 22,
also 22 Fahrzeuge, ja, haben Sie. Und wenn die dann auf der Strecke oder im Einsatz sind, wahrscheinlich immer ein, zwei in Reserve? Oder sind die alle immer dann, zumindest in Spitzenzeiten, dann auf der Linie? Oder wie ist dann der Einsatz?
Also im Normalfall benötigen wir auch immer Fahrzeuge in der Werkstatt. Die Fahrzeuge müssen ja gewartet werden und auch gelegentlich repariert werden. Wir haben im Normalfall in der Spitzenstunde nur eine Fahrzeugreserve, weil in der Spitzenstunde fast alle Fahrzeuge dann auf der Strecke sind, um eben auch den Schülerverkehr und den Hochschulbetrieb abzuwickeln. Haben wir 19 Fahrzeuge auf der Strecke, eine Reserve und zwei in der Werkstatt.
Wenn Not am Mann wäre, es gibt ja auch noch dieses gelbe Wägelchen, diese was 124, glaube ich, heißt der irgendwie, diesen alten Stuttgarter Wagen, kann der gegebenenfalls auch noch reaktiviert werden oder ist der komplett wirklich dann nur als Museumsfahrzeug zu sehen, dass der nicht mehr auf Linien gehen könnte?
Also in Ulm ist es nur ein Museumsfahrzeug,
nur wir setzen den nicht ein. Ja. Man sieht den ab und zu mal für Ausflugsfahrten, glaube ich, dann.
Oder ja, wir bieten das an, wir haben verschiedene Fahrzeuge, historische Fahrzeuge, die man mieten kann. Über die Ulm-Neu-Ulm-Touristik kann man die auch buchen. Sie sind aber nicht für den regulären Fahrgastbetrieb vorgesehen, weil wir im Grunde genommen immer niederflurigen Einstieg bieten und das können die Fahrzeuge eben nicht. Also wenn zum Beispiel der Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer vor der Tür steht und es kommt plötzlich ein historisches Fahrzeug, würden wir ihn sozusagen stehen lassen und das wollen wir nicht.
Ja. Die beiden Combino und Avenio werden dann auf beiden Linien 1 und 2 eingesetzt. Also es ist ja nicht so, dass dann im Prinzip die eine Linie nur mit dem einen Fahrzeug und die andere mit dem anderen bestritten wird, sondern es wird gemischt dann.
Ja, in so einem relativ kleinen Netz kann man das eigentlich nicht trennen. Also die Fahrzeuge müssen beide Strecken fahren und tun es auch.
Ja. Wie unterscheiden sich jetzt die zwei Fahrzeuge? Der Avenio ist ja schon im Laufen. Wahrscheinlich der ein oder andere Hörer hat ihn auch schon mal ausprobiert, auch schon mal kennengelernt. Wie sind jetzt so die wesentlichen Unterschiede zwischen den zwei Modellen, den zwei Fahrzeugen? Gibt es da irgendwo gravierende Unterschiede, die da vielleicht sogar der Reisende oder der Nutzende gar nicht so mitbekommt?
Es sind viele kleine Details, die sich verändert haben, verbessert haben auch. Ich sag mal, vom Grundfahrzeugkonzept, und darauf haben wir auch Wert gelegt, ist es dem Combino sehr ähnlich. Also es hat die gleiche Länge, es hat die gleiche Anzahl an Türen, auch die gleiche Fahrzeugbreite. Das muss es haben, einfach aufgrund des Netzes. Aber wir haben zum Beispiel gerade die erste Tür beim Fahrer ist wesentlich größer geworden. Der Raum, der da hinter dieser Tür ist, ist auch besser zugeschnitten, dass man das Fahrzeug einfach betreten kann. Das sind zum Beispiel die sogenannten Multifunktionsbereiche, also dort, wo Kinderwägen und Rollstuhlfahrer und Fahrräder sich sozusagen abstellen können, die sind größer geworden, weil da auch zunehmend mehr Fahrgäste diesen Raum nutzen wollen. Die Beleuchtungstechnik ist moderner geworden, die Klimatechnik gibt es wesentlich neue Anforderungen, was die Hygiene angeht. Das ist Stand der Technik und auch Crash- und Brandverhalten sind nach neuer Normierung sozusagen verbessert worden.
Das also schon einiges eigentlich an Veränderungen, die es da seither gegeben hat, seitdem man den Combino im Einsatz hat. Combino ist, glaube ich, 10 Jahre rund oder 13 Jahre, glaube ich, irgendwas.
Ja, 2008 oder?
Ja. 2003.
Ja, 2003 und 2008 kamen die zwei weiteren.
Schon eine ganze Zeit, aber in der Zeit hat sich technisch schon wieder einiges fortentwickelt. Also jedenfalls werden dann diese 19 Wagen dann im Linieneinsatz sein. Das heißt aber, Sie haben natürlich dann auch auf dem Bauhof oder im Betriebs- oder im Wartungsbereich Personal mehr Leute eingestellt wahrscheinlich und auch mehr Fahrer werden jetzt benötigt. Also Sie haben wahrscheinlich für das Projekt auch eine ganze Menge mehr an Personal dann einstellen dürfen.
In den Werkstätten ja. Dabei wird es aber auch zu einer Veränderung kommen. In der Straßenbahnwerkstatt wird es mehr, im Busbereich weniger, weil ja auch Busse dann wegfallen sozusagen. Ähnlich ist es bei den Fahrern. Wir haben schon relativ lange jetzt ein Fortbildungsprogramm für die Fahrer aufgesetzt. Die meisten unserer Fahrer sind ohnehin Kombifahrer, das heißt, die können Bus und Straßenbahn fahren, aber wir haben eben noch mehr Straßenbahnfahrer oder Busfahrer umgeschult auf Straßenbahn. In Summe wird es im Fahrerlager nicht mehr werden.
Wie viele Fahrer haben Sie denn nur, beziehungsweise wie viele befähigte Fahrer, die Straßenbahn bewegen können, gibt es also dann?
Befähigte haben wir dann 130.
Wow, 130. Das heißt im Prinzip, die können
Bus und Straßenbahn fahren.
Genau, beliebig eingesetzt werden. Es ist nicht so, dass die dann nur auf dem einen wie auf dem anderen. Okay, das heißt, die Planung auch Ihrer Einsatz, des Einsatzes in der Praxis, das heißt, wenn nachher der am 9. Dezember der neue Fahrplan in Kraft hat, wird auch wieder ein bisschen komplexer dann, oder? Neue Linien, neue Umsteige, das heißt, da würde ich gleich noch drauf kommen, aber noch schwieriger und immer Leute noch mehr irgendwo in Betrieb irgendwie einzuplanen. Also auch da wird planerisch sich einiges, oder sind die Anforderungen komplexer, planerisch für Sie einiges ändern, oder?
Ja, wobei die Planung, was den Fahrplan oder das Liniennetz, damit geht es ja erstmal los und geht, die sind ja schon relativ lange abgeschlossen. Klar, die ganze Fahrerdisposition, aber das läuft jetzt auch schon seit mehreren Monaten, ist gut vorbereitet. Da gehen wir eigentlich davon aus, dass das gut und routinemäßig klappen wird. Für uns natürlich spannend, funktionieren die Fahrzeuge alle, funktioniert die Strecke, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Zum Beispiel die ganzen Lichtsignalanlagen, das ist jetzt ja alles in der Theorie mal programmiert worden, aber in der Realität ist dann doch immer ein bisschen nachzujustieren. Ja, da wird sicherlich die ersten Monate noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen hakeln wird. Damit rechnen wir schon auch.
Ja. Also dann haben wir jetzt mal skizziert, wie dann quasi jetzt einfach die Ist-Situation ist und wie sich die Dinge entwickeln. Vielleicht gucken wir mal, überfliegen wir mal ganz grob virtuell die neue Strecke und gehen vielleicht dann auch auf die Umsteigemöglichkeiten ein. Also neue Linie, vielleicht einfach mal die wichtigsten Punkte, Haltepunkte, was, wo, wie und wo kann man umsteigen in die Linie 1 oder auch in die Linie, was weiß ich, 4 und wie auch immer. Dass die Hörer vielleicht ein klein bisschen, ohne dass sie jetzt schon damit gefahren sind, aber ein bisschen irgendwie sich vorstellen können, wie das Ganze dann in der Realität mal wird.
Also fangen wir vielleicht mit dem Kern an. Die sogenannte Stammstrecke, darauf haben wir eigentlich auch Wert gelegt, dass die drei wichtigen Umstiegshaltestellen am Bahnhof natürlich, am Inger Tor und Theater, werden durch beide Linien in beiden Richtungen bedient. Das heißt, an den drei Stellen kann ich direkt von der einen Straßenbahnlinie auf die andere wechseln. Und dann fangen wir vielleicht mit dem Kuhberg an, die Haltestelle Martin-Luther-Kirche in der Bayerstraße ist für die Schulen, die dort liegen, sage ich mal, eine wichtige Haltestelle. Dann geht es über den Römerplatz hoch, eigentlich in der Linienführung wie die heutige Buslinie 4. Also da wird sich dann ab dem Römerplatz für die Fahrgäste gar nicht so viel ändern, bis hoch zum Kuhberg. Und am Kuhberg gibt es dann nochmal einen Umstiegspunkt. Thorsten, kannst du vielleicht noch ergänzen?
Also bisher haben wir man muss dazu sagen, wir nutzen diesen Fahrplanwechsel und die Inbetriebnahme der Linie 2 auch dazu, das Netz neu zu ordnen. Das ist planerisch auch schon alles vollzogen und gleichzeitig bekommen die Linien auch neue Nummern. Deswegen ist ein Vergleich von dem heutigen Netz zum zukünftigen immer ein bisschen schwierig, muss man sich ein bisschen behelfen. Also wir haben heute die Buslinie 13, die quasi den Kuhberg mit der Uni verbindet. Die wird zukünftig die Linie 8 sein und am Kuhberg-Schulzentrum kann umgestiegen werden und diese Linie 8 fährt dann weiter nach Grimmelfingen, was ja heute durch den Bus bedient wird, durch die Linie 4. Also nach Grimmelfingen kommt man mit der neuen Linie 8 und weiterhin kann am Schulzentrum dann von der Straßenbahn in Linie 14 umgestiegen werden. Also die bleibt so, wie sie heute ist. Das ist eine Linie, die vom Kuhberg quasi über Grimmelfingen das Donautal nach Wiblingen verkehrt. Also das sind so die zwei Hauptlinien. Und dann gibt es auch noch einige Regionalbuskurse oben am Schulzentrum, die gerade zur Schulzeit dorthin fahren.
Das sind jetzt die wesentlichen Punkte. Das heißt, Innenstadt auf jeden Fall der Umsteigebereich. Kommt, glaube ich, vom Bahnhof Richtung mehr Theater nach vorne als die wesentliche Haltestelle, oder?
Ja, wir haben natürlich jetzt, die ganze Linie 2 wird ja noch überlagert durch das Projekt am Bahnhof, also das Großprojekt City-Bahnhof mit den verschiedensten Bausteinen, die es dort drin gibt. Aber dieses Projekt wird uns noch einige Zeit begleiten und das bedingt auch, dass wir quasi gewohnte Umstiege auch ändern müssen. Also wir werden nächstes Jahr oder dieses Jahr eigentlich schon mit dem Bau eines Provisoriums am Hauptbahnhof beginnen. Das heißt, die Gleisstraße, wie sie heute besteht, wird quasi Richtung Bahnhof verschwenkt. Und aufgrund der zu erforderlichen Baufelder für das Parkhaus reichen die Haltestellenlängen jetzt für die nächsten Jahre dort nicht aus. Deswegen findet der Hauptumstieg quasi in die eine Richtung, also Richtung Osten, zukünftig am Theater statt.
Das ist, was gerade in der Fertigstellung ist, diese lange Strecke da also vom Theater, wo man sieht, dass gerade eine Haltestelle steht.
Genau, Und die wird auch provisorisch so ausgebaut und verlängert, dass dort der Hauptumsteigeknoten stattfinden kann. Also da müssen im Abendverkehr, also in dem sogenannten Rendezvous-Verkehr, vier Fahrzeuge hintereinander passen.
Wow.
Also die hat im Endausbauzustand schon 80 Meter. Man hatte ja früher die Linie 1, hielt ja etwas weiter östlich in der Olgastraße, östlich des Knotens, und die Busse in der Neutorstraße. Das wollte man dann mit der Linie 2, die ja, sage ich mal, vom Bahnhof kommt, dann auch abbiegen, die Neutorstraße, wollte man den Umstieg sowieso an einem Punkt haben. Also es wird künftig nur noch eine Haltestelle an dieser Stelle geben. Und jetzt für den Rendezvous-Verkehr während des Umbaus des Bahnhofs wird diese 80 Meter Haltestelle nochmal um rund 20 Meter verlängert. Also 100 Meter, wie auch die künftige Hauptbahnhof-Haltestelle haben wird.
Und da trifft man ja auf die anderen Busse, das heißt die Busse in Richtung, was sind die Fünfer und was fährt alles, und Vierer werden auch künftig dort weiter dann halten. Das heißt, ist die wahrscheinlich neben dem Ehinger Tor die Hauptumsteigestelle dann, oder?
Ja, kann man sagen.
Und Anschlussstelle, ja. Wie schaut es aus mit der Taktung der neuen Linie 2? Ist die so abgestimmt, dass im Prinzip sich dann immer an den Umsteigehaltestellen auch zwei Straßenbahnen gleichzeitig treffen? Oder ist eine Wartezeit, oder ist die überhaupt die Taktung, dass eine 5 und der andere 10 Minuten fährt? Oder wie ist das aufeinander abgestimmt, oder beziehungsweise wie ist die Taktung überhaupt angedacht für die Linie 2?
Grundtakt ist tagsüber 10 Minuten auf beiden Linien. Die wird dann in der Spitzenstunde verstärkt auf 5 Minuten, und dann je nach Bedarf werden wir das auch beobachten in den ersten Monaten, wenn wir noch zusätzliche Einsatzwegen bringen können.
Und gegen Abend wahrscheinlich, so wie auf Linie 1, dann auch halbstündig oder irgendwann mal noch später. Also das wird synchron laufen. Ja. Und weil ja heute die Anschlussmöglichkeiten am Willy-Brandt-Platz und oben auch in Böfingen bestehen, am Egerweg, wird das dann irgendwo am Bahnhof oder am Ehinger Tor besteht, glaube ich, die heute auch, dann irgendwie auch noch synchronisiert, dass man da also zwischen der 1 und der 2 auch garantierten Anschluss hat? Oder ist das...
Also im Tagesverkehr nicht, aufgrund des dichten Taktes. Also gerade im 5-Minuten-Takt morgens ist das gar nicht so möglich, dass man jetzt beide Linien 1 und 2 gleichzeitig ein- und ausfahren lässt. Mhm. Aufgrund der anderen Knackpunkte, wie Sie gesagt haben, Anschlüsse dann am Willy-Brandt-Platz oder am Egertweg, die müssen ja auch beibehalten werden. Mhm. Aber im Anschlussverkehr, das heißt abends ab 19 Uhr, beginnt der Anschlussverkehr ca. 19 Uhr, wird es der Fall sein, bis nachts dann und dann an den Wochenenden und sonntags.
Ja, gut. Ja, das ist also dann das Szenario, was wir dann ab dem nächsten Jahr haben. Die Fahrpläne dann wahrscheinlich auch dann rechtzeitig, ich nehme an, zu Anfang Dezember, oder wann werden die auf den Markt kommen, und irgendwas erhältlich sein, sodass die Leute sich auch schon ein bisschen auf die neuen Linien und auf die Gegebenheiten einstellen können. Ist da schon irgendwie was, oder gibt es schon irgendwas?
Es gibt auf jeden Fall Erstinformationen, gerade was das Liniennetz angeht, auf unserer Internetseite.
Oh ja.
Da findet man schon was.
Da sagt man vielleicht die Adresse, die Webadresse, dass man schon mal gucken kann.
Über www.swu.de und dann in den Verkehrsbereich, und dann findet man schon die Informationen. Ne?
Also kann jeder schon mal schauen, wie dann künftig geschickt was, weiß ich, vom einen Ende Ulms ans andere kommt oder im Kuhberg hoch oder auf den Eselsberg.
Und sag mal, sobald die Informationen verbindlich sind, werden sie dann auch eingestellt, aber das Liniennetz ist schon dargestellt mit den Änderungen, was der Thorsten Fisch eben sagte, welche Linien dann künftig wie heißen, das ist schon dort zu finden.
Und wir spielen nochmal Musik. Hier sind die Buggles mit dem Titel Fade Away. Radio Free FM, das Projekt Bauprojekt Linie 2 mit meinen Studiogästen, mit Ralf Kummersbach und Thorsten Fisch. Einmal mit dem Leiter, dem Projektleiter der Linie 2, und zum anderen dem Verantwortlichen der Taskforce für die Stadt Ulm. An einigen Stellen sieht es schon relativ weit fortgeschritten aus. Auf der anderen Seite ein paar Stellen gibt es auch noch, wo vielleicht ein bisschen mehr zu tun ist. Wo sind denn so die Hauptknackpunkte, oder beziehungsweise wo ist schon relativ das Projekt weit fortgeschritten? Wo sieht es schon relativ weit fertig aus, Herr Kummersbach? Wieso die Situation aus Ihrer Sicht?
Ja, also wo wir schon sehr weit sind, ist vom Theater eigentlich hoch bis in die Wissenschaft Stadtrhein. Das ist auch die Strecke, wo wir zuerst Probefahrten machen wollen, weil es auch wieder eine sehr lange Steigungsstrecke ist. Insgesamt fehlen uns in der Wissenschaft tatsächlich nur noch wenige Meter Gleis. Also das ist vor und hinter der Kienlesbergbrücke. Da müssen noch spezielle Auszugsvorrichtungen eingebaut werden, aber ansonsten ist das Gleis durchgängig mittlerweile verlegt. Jetzt sind gerade die Fahrleitungsarbeiten im Gange, die werden noch 4 Wochen andauern, und dann gehen wir davon aus, dass wir Anfang Mitte Oktober da das erste Mal den Berg hochfahren können. Am Kuhberg haben wir noch ein bisschen mehr, wobei das jetzt die letzten Woche auch gigantische Schritte dort gemacht hat. Auch dort haben sich die Baufirmen richtig ins Zeug gelegt. Da hatten wir ja noch mal ein Stück Vollsperrung, oder haben sie noch. Die wird noch bis zum 24. September dort andauern. Auch da sind die Gleise aber mittlerweile verlegt. Da fehlt jetzt noch der Asphalt. Lediglich oben im Bereich dieses Einkaufszentrums im Grimmelfingerweg fehlen noch wenige 100 Meter, wobei das auch die nächsten Wochen geschlossen wird. Da ist das Planum auch schon hergestellt.
Wann wird dann nach Plan zum ersten Mal eine Straßenbahn testweise über die komplette Strecke dann fahren können? Ist ja bestimmt dann auch ein rot angestrichener Punkt im Kalender oder markierter
ja,
Tag.
Also wie gesagt, Wissenschaftsstadt gehen wir von aus in der ersten Oktoberhälfte und Kuhberg Ende Oktober, Anfang November, dass dort die erste Bahn fährt. Also durchgängig fahren dann sozusagen Anfang November.
Das heißt, dann können Sie testen. Ja. Was bedeutet das in Bezug auf Baustellen, beziehungsweise was erwartet die Ulmer Bürger noch bis dahin? Gibt es noch mal irgendwo ganz prekäre irgendwelche Situationen, wo man sich darauf einstellen muss, wo man vielleicht irgendwo gerade zu bestimmten Zeiten auch das Gebiet meidet? Wie sieht das in Bezug auf Baustellen und ja eben aufgrund der Bauaktivitäten und Verkehrsbehinderung dann aus für die nächsten 3 Monate?
Wir hatten ja jetzt die größeren Maßnahmen in der Innenstadt mit der Olga-Straße und der Neutorstraße. Da ging es ja quasi um den Endbelag für die Straßen. Da sind morgen dann beginnen dort die Markierungsarbeiten. Also da gibt es vielleicht auch nochmal kurzzeitig etwas kleinere Behinderungen, also weil die unterlaufenden Verkehr quasi markieren. Also dann haben wir dort aber tatsächlich den Endzustand. Was noch fehlt, sind der letzte Asphaltbelag in der Neutorstraße im nördlichen Teil und im Kreuzungsbereich der Karlstraße. Da wird wahrscheinlich im Mitte Oktober auch an einem Wochenende nochmal konzentriert dran gearbeitet werden. Und dann sind wir da eigentlich durch, was irgendwelche Störungen im Verkehrsablauf oder so betrifft.
Was die Kernstadt angeht, ja.
Ja. Und sonst eigentlich keine größeren Beeinträchtigungen.
Eigentlich wird es immer weniger jetzt. Man sieht es auch, also dass die Flächen einfach auch fertig werden, Endzustand erreichen.
Und gibt es dann auch nochmal Ersatzverkehr durch den Bus oder fährt dann bis zur Öffnung des neuen Liniennetzes dann auf der 1 die Straßenbahn durchgängig? Oder?
Also es wird für die Maßnahmen am Bahnhof nochmal kurzzeitige Ersatzverkehre geben. Was die eigentliche Neubaustrecke angeht, ist im Moment nichts mehr geplant an Ersatzverkehr.
Ja, sehr gut. Ja, dann am 8. haben wir schon gesagt, wird dann der Fahrplan, da muss fertig sein, am 9., also 8. auf 9. Erfolgt die Umstellung. Zum Zeitpunkt, wir hatten es vorher schon gesagt, es wird noch nicht komplett alles fertig sein. Also Sie schätzen, dass dann die, sagen wir mal, kompletten Baumaßnahmen, Sie hatten vorher auch angesprochen, durch Grünstreifen, also an der Strecke und so weiter, dass es noch bis Mitte nächsten Jahres ungefähr dann dauern wird.
Ja, oder? Also gerade in Nebenflächen, Verkehrsnebenflächen, werden wir da noch tätig sein. So natürlich alles, was die Strecke angeht, sowohl für den Kraftfahrzeugverkehr, aber natürlich auch für die neue Linie, was die Haltestellenausstattung und so weiter angeht, alles fertig zu bekommen. Aber das ist nach wie vor ehrgeizig. Auf jeden Fall wird es uns gelingen, die großen Hauptumsteiger und großen Haltestellen alle auch fertigzustellen, ja, mit Ausstattung, also Fahrgastunterstände und alles, was dazugehört.
Gibt es eine Einweihungsfeier, Öffnungsfest zur Fahrplanumstellung oder erst, wenn dann alles komplett fertig ist? Fährt dann, was weiß ich, Oberbürgermeister auf der neuen Linie oder wird dann das Fass angestochen und ein großes Fest gemacht, oder?
Und das große Fest kommt dann eigentlich am 8. Dezember, also den Samstag, bevor der Fahrplanwechsel ist. Beginnt auch irgendwie mit einer großen Einweihungsfeier, mit den üblichen Reden sozusagen und dann mit einer Premierenfahrt auf der Straßenbahnstrecke. Ab ca. 13 Uhr geht es dann für die Allgemeinheit los, also von 13 bis 18 Uhr wird die Straßenbahn dann komplett kostenlos auch fahren für alle Bürgerinnen und Bürger, die Straßenbahnlinie 2. Und die Strecke kann begutachtet werden. Es gibt an fast allen Haltestellen Aktionspunkte mit einem besonderen Programm. Wir haben das Ganze unter das Motto Mobilität von morgen gestellt und wollen so einen kleinen Ausblick quasi werfen, was neben der Straßenbahn, weil als eines der wichtigsten, ja, sagen wir mal für uns wichtigsten E-Mobilität für Transportmittel auch noch so quasi momentan so gang und gäbe ist und was in der Zukunft kommen wird.
Das ist eigentlich auch schon ein Stichwort, was wir auch noch gerne ansprechen wollten. Der Bauabschnitt, wenn er dann fertig ist, soll ja nicht der letzte sein in Ulm. Es gibt ja weitere Ausbaupläne, Herr Gummersbach, in Bezug, glaube ich, auf Söflingen und so weiter und so fort. Wie konkret sind denn da die entsprechenden Pläne? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir nochmal, dass Sie weiter an der Stelle erweitern dürfen?
Also ich sag mal, am konkretesten ist tatsächlich die Verlängerung der Linie 1. Sie ist ja auch schon im aktuellen Nahverkehrsplan festgeschrieben worden. Ist auch, sagen wir mal, kursiert ja aktuell auch in der Presse und in den Medien, dass man das Wohngebiet Kohlplatte da sozusagen aufsetzen will und dass dort auch eine Straßenbahn hin soll. Da beteiligen wir uns natürlich gerne, wobei die Planungen da noch nicht vorhanden sind. Also da fangen wir tatsächlich wieder vom Anfang an. Aber sicherlich ein schönes Projekt und auch ein sinnvolles Projekt. Die Verlängerung der Linie 2 in den Science Park 3 gibt es Überlegungen. Da gibt es auch bei der jetzigen Planung oder Umsetzung schon eine Vorhaltetrasse, was sehr gut ist. Und ansonsten, ja, lassen wir uns überraschen, wie sehr das Projekt Linie 2, sage ich mal, den Bedarf auch nährt, noch das Netz zu erweitern. Mhm.
Es gibt ja wahrscheinlich dann auch ihrerseits in Bezug auf Rentabilität und die ganze wirtschaftliche Seite auch immer wahrscheinlich Bewertungen und Umfragen. Ein Wert, der mich mal interessieren würde, gibt es sicherlich auch Erkenntnis, wie viele Leute fahren denn eigentlich täglich mit der Straßenbahn? Also wie viele Leute nutzen denn die Straßenbahn?
Ja, also wir haben im Jahr etwas über 30 Millionen Fahrgäste und rund ein Drittel davon nutzt die Straßenbahn. Mhm. Also sagen wir rund 10 Millionen, das kann man jetzt runterbrechen auf den Tag. Also das sind schon, genau, Zahl weiß ich nicht, was wir am Tag, aber rund 10 Millionen Fahrgäste haben wir auf der Linie 1 und ähnliches Fahrgastpotenzial erwarten wir auf der Linie 2.
In jedem Fall ist die Straßenbahn ja wirtschaftlich sehr effizient. Wir wissen mit dem ganzen Strom, der Effizienz oder durch Stromeinsparung und durch Strom. Und zum anderen, es passen ja auch deutlich mehr Menschen in die Straßenbahn als in Bus zum Beispiel. Ne?
Ungefähr doppelt so viele.
Ja. Doppelt so viele, ja.
Das macht sie relativ, also sehr wirtschaftlich, da ich nur einen Fahrer brauche. Im Prinzip ersetzt zwei Busfahrzeuge von der Kapazität her. Habe natürlich auch ein bisschen einen höheren Aufwand, was die Straßenbahn angeht, die Beschaffungskosten, die Strecke, die Infrastruktur. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr urbanes und sehr modernes Nahverkehrsmittel. Und gerade vor dem Thema Schadstoffe und Emissionen fahren wir, sage ich mal, 120 Jahre schon elektromobil und mit Naturstrom. Das heißt, wir haben sozusagen eine Null-Emission-Nahverkehr an der Stelle, was, denke ich, sehr sinnvoll ist. Mhm. Ja.
Wie erleben Sie sonst das Feedback? Also zumindest, ich fahre ja auch mit der Linie 1 sehr, sehr häufig. Ich habe jetzt, habe es im Vorgespräch schon erzählt, gehört, dass jetzt zum Beispiel eine Frau gestern dann sagte, Gott sei Dank, jetzt ja die Straßenbahn wieder, also die Straßenbahn ist deutlich beliebter offensichtlich als der Bus zumindest.
Ist so, ja. Mhm. Also allein, sagen wir mal, was ich eben gesagt habe, ein Drittel nutzt die Straßenbahn. Wir haben ja einige Buslinien, aber das ist tatsächlich der Komfort und der Raum, den ich in der Straßenbahn habe, der wird gern angenommen von den Fahrgästen.
Ist was bekannt, ob dann zusätzlich Leute gewonnen werden können, die also konnten, die aufgrund eben der Straßenbahn, die jetzt verfügbar ist für die Linie 1, für die verlängerte oder dann auch für die Linie 2, mehr vom Auto umgestiegen sind auf die Straßenbahn? Ist da irgendwie, gibt es da Erhebungen oder Erfahrungen oder Erkenntnisse? Im Sinne von auch eben einfach den Verkehr in der Stadt durch, also die Autos, weniger Autos entlasten und Leute zum öffentlichen Verkehrsmitteln zu bringen. Gibt es da irgendwie Erkenntnis, dass das irgendwie funktionieren könnte?
Oder? Also es gibt ja im Vorfeld Prognoserechnungen, ja, bei der Linie 1. Ja, Ralf hat es ja schon gesagt, irgendwie sind die Prognosen damals übertroffen worden. Das heißt, es sind wesentlich mehr Fahrgäste quasi auf die 1 umgestiegen. Was auch darauf zurückzuführen ist, dann auch, dass viele vom Pkw quasi sich auch für die Straßenbahn entschieden haben. Und ähnliche Prognoserechnungen gibt es für die Linie 2. Und wir sind gespannt und ich denke, wir hoffen alle drauf, dass die Prognosen auch übertroffen werden. Aber hoffentlich noch so, dass wir nicht noch zusätzliche Straßenbahn ad hoc kaufen müssen, weil das wäre schwer möglich. Aber auf jeden Fall wird das irgendwie im Verkehrsverhalten deutlich eine Rolle spielen.
Die Verlängerung Richtung Söflingen, wie viele Kilometer wäre das, wenn das so käme, was Sie gerade auch so in Aussicht gestellt haben?
Drei, oder?
Etwa. Circa 3,5 Kilometer, je nach Streckenführung. Ja.
Würde Bedarf an zusätzlichen Wagen dann erforderlich machen?
Ja.
Das heißt, die Investition müsste dann, ja.
Muss mit einkalkuliert werden, wird in diese sogenannte standardisierte Bewertung mit einkalkuliert und muss berücksichtigt werden. Wir haben auch bei der jetzigen Bestellung noch eine Option von bis zu 6 Fahrzeugen, die wir nachbestellen können über den bestehenden Vertrag. Hängt dann davon ab, wie viele Fahrzeuge man bestellt, ist der Stückpreis dann auch abhängig. Mhm. Weil wenn die sozusagen die Produktionslinie nur für ein Fahrzeug auflegen müssen, ist es im Verhältnis teurer, als wenn man, sagen wir, 6 Fahrzeuge auf einmal nachbestellt. Deswegen werden wir jetzt insgesamt, wenn die Linie jetzt ungefähr ein Jahr gelaufen ist, mal resümieren und gucken, brauchen wir noch mehr Fahrzeuge? Und dann ist es natürlich auch wieder ein Abstimmungsthema zwischen der Stadt und uns, wie wir uns da dann auch weiterhin strategisch aufstellen, was die Straßenbahn angeht.
Ja, vielleicht ein Punkt, den ich noch kurz adressieren möchte. Es gibt ja mit der Straßenbahn jetzt eine neue Bezahlweise, beziehungsweise man muss jetzt an den Haltestellen, wenn man nicht eine übertragbare Karte oder eine Karte hat, die man schon mitbringt, vielleicht ganz kurz zu diesem Modell mit dem Bezahlen, wie das künftig gehen sollte, vielleicht der Hinweis noch ganz kurz für die Leute, die das noch nicht so genau wissen.
Es gibt natürlich die klassischen Automaten. Alle Straßenbahnen sind ja mit neuen Automaten ausgestattet worden. Mhm. Und auch die Haltestellen werden mit Automaten ausgestattet. Und daneben, das hat natürlich für Aufregung gesorgt, dass die Dingkarte abgeschafft wurde. In der Tat für den einen oder anderen oder für sehr, sehr viele natürlich irgendwie erstmal ein Nachteil. Aber es hatte wirklich technische Gründe. Das System war wirklich veraltet, ist über 20 Jahre alt. Mhm. Und da gab es keine Ersatzbeschaffungen mehr, insbesondere jetzt in den Fahrzeugen. In Bussen müssen neue Fahrscheindrücker her. Die unterstützen diese Technik nicht mehr. Und deswegen setzen wir da eigentlich komplett auf das Handy-Ticket. Und auch andere Formen. Also da wird noch wir denken momentan über eine Chipkarte danach. Also ähnlich wie das Handy-Ticket, nur quasi dann über so ein Medium, was dann kontaktlos quasi funktioniert für Zeitkarten, also für Schülertickets, für Abos als auch Monatskarten.
Mhm. Weil gerade bei dem Thema weiß ich, dass eben auch viele Leute, die kein Smartphone haben oder ältere Leute ein Problem haben, also meine Mutter ganz konkret, die an der Stelle zwar noch ein Handy hat, aber ein Smartphone und mit allem nicht zurechtkommt, da hapert es wohl noch dem einen oder anderen Eck, Telefon und irgendwie, das ist schwierig. Also da sind sie jedenfalls auch dran. Für diejenigen, die zuhören, sagen, ich würde ja gerne Straßenbahn fahren, aber ich habe jetzt ein Problem, ich weiß nicht, oder habe die Denkkarten noch oder habe sie bald nicht mehr, kann sie nicht mehr nutzen. Da sie denken an die Problematik und werden da auch Lösungen erarbeiten, die dann pragmatisch sind und den Leuten auch weiterhin ein Straßenbahnfahren ermöglichen.
Ja.
Eine Stunde geht immer so schnell rum. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Meine Studiogäste waren, Namen nochmal kurz.
Ralf Gummersbach.
Thorsten Fisch.
Und Moderation Michael Trost. Noch sind wir nicht ganz raus. Das war also die Lokalterminsendung Nummer 32, heute am 30. September. Ja, in 4 Wochen sind wir wieder da. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald und um 12 Uhr geht's hier weiter mit der Plattformwiederholung. Ich sage Tschüss und bis bald.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken, mitreden.
Free FM.